Die Sonne von Hüls leuchtet nicht mehr. Es gibt weniger Lärm, aber dafür mehr Essen.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Thomas Brisch.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir sprechen als allererstes über den größten Arbeitgeber in der Stadt, gleich nach dem Bergbau, zumindest in früheren Zeiten, über den Chemiepark reden wir nämlich. Fast 100 Jahre alt ist er mittlerweile und war eigentlich immer so der große Garant für Arbeitsplätze hier in der Stadt. Bis heute 10.000 Leute, die da beschäftigt sind. Nur so langsam gerät die alte Buna, CWH, wie auch immer man sie nennen mag, so ein bisschen ins Straucheln. Thomas, du hast dich unterhalten mit jemandem, der wissen muss, wie es geht und was da los ist. Berichte mal, wie ist der Stand der Dinge im Moment?
Ja, ich habe mich in letzter Zeit mit verschiedenen Leuten unterhalten, Leute, die auf dem im Chemiepark arbeiten, Leute, die da auch in verantwortlicher Stellung sind. Ja, es ist tatsächlich eine Krise, die tief ist, die anhält und deren Ende nicht absehbar ist. Also ein wichtiger Auflöser war sicherlich das Wegbrechen des billigen russischen Gases. Das heißt, eine wichtige Energiequelle ist versiegt, hat dazu geführt, dass Produktionskosten gestiegen sind, hat dazu geführt, dass von den Produktionsbetrieben, die dort im Chemiepark sind, meiner Meinung nach sind das 17 GmbHs, viele eben tatsächlich zurzeit nur, ich sag mal, auf halber Last laufen. Die Produktion stockt. Es gibt Betriebe, die ihre Produktion nahezu eingestellt haben. Du hast es ja gerade mit der Sonne von Hüls beschrieben. Das ist dieses berühmte Lichtbogenverfahren, das seit Ende der 30er Jahren dafür die Kunststoffrohproduktion in einem Betrieb sorgt. Das ist so ein Zeichen für die Krise. Das heißt, die Produktion stockt, der Absatz stockt. Und ja, das ist bedrohlich. Und der Chemiepark versucht sich mit allen Kräften gegen diese Krise zu stemmen und neue Wege für eine gute Zukunft zu finden.
Was sind das für neue Wege, die da einschlagen möchten?
Ja, also ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall der grüne Wasserstoff. Das heißt, hier geht es nicht, wie man vielleicht meinen könnte, als um einen Ersatz für einen Energieträger, also für Erdgas oder Kohle, sondern es geht tatsächlich hauptsächlich darum, auf klimaneutralem Weg Rohstoffe zu gewinnen für die chemische Produktion. Chemische Produktion will ja eines Tages klimaneutral sein. Eine wichtige Basis dafür ist, dass die Rohstoffe auch klimaneutral hergestellt werden. Und grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Rohstoff. Wasserstoff insgesamt wird bereits schon seit Ende der 30er Jahre im Werk hergestellt als Rohstoff für die chemische Produktion tatsächlich. Und da versucht man jetzt Produktionsanlagen im Chemiepark zu etablieren. Großchemische Anlagen, Investitionsvolumen pro Anlage 100 Millionen und mehr. Da sind konkrete Gespräche, da sind auch konkrete Unternehmen, die dort eintreten wollen. Das würde sozusagen diesem Chemiepark ganz neue Perspektiven geben, aber es hakt noch, und zwar an verschiedenen Stellen.
Grüner Wasserstoff ist ja auch so in den letzten Jahren so ein bisschen immer in Verruf geraten, weil es hört sich natürlich erstmal schön an, aber so einfach ist das gar nicht, dass wirklich klimaneutral herzustellen, weil grüner Wasserstoff bedeutet ja tatsächlich, die Energie, die reingesteckt wird, kriegst du vollständig auch wieder zurück. Du hast keine Verluste in dem Sinne. Wie weit sind die da? Also ist das schon realistisch, dass man tatsächlich damit rechnet?
Also es gibt das technische Verfahren, wie es funktioniert, ist klar. Man hat halt Windenergieanlagen, die Strom produzieren, grünen Strom. Und wenn ich grünen Strom habe, kann ich grünen Wasserstoff produzieren. Okay. So einfach ist das. Ich kann aus Wasser Wasserstoff gewinnen, indem ich da Energie, also Strom, einsetze. Das ist die Idee. Und solche Anlagen gibt es bereits. In Lingen läuft so etwas. Allerdings wird es natürlich immer so sein, dass in Deutschland durch die deutsche Windenergie nie genug grüner Wasserstoff produziert werden kann, um den deutschen Bedarf zu decken. Und auch da will der Chemiepark, davon ist jetzt jedenfalls die Rede, eben ein wichtiger Standort werden. Grüne Energie kann man auch auf dem Seeweg importieren. Ammoniak ist da tatsächlich so ein Energieträger. Das heißt, die Windräder, die in Patagonien, in Südamerika sich drehen, können Strom liefern, der dann sozusagen in ein Schiff verpackt, in Rotterdam oder wo auch immer ankommen und dann per Pipeline in den Chemiepark gehen, wo dann ein Ammoniak-Cracker daraus grünen Wasserstoff macht, der dann am Ende in einem Duisburger Hochofen, der sozusagen auf grünem Weg Stahl herstellt, dann verbrannt wird. Das ist also im Grunde das endgültige Ziel. Ich habe hier für den Chemiepark eine Rohstoffquelle, für die Stahlproduktion eine Energiequelle und alles kommt aus Marl, nämlich aus dem Chemiepark. Das ist die Vision, die also hier viele neue Arbeitsplätze schaffen würde, die neue Technologien etablieren würde, die diesem Chemiepark wieder einen ganz anderen Rang geben würde. Aber es hakt, wie gesagt, weil die grüne Stahlproduktion in Duisburg steht ja wieder auf der Kippe. Es ist ja offen, ob ThyssenKrupp mit staatlicher Hilfe diese Produktionsanlage überhaupt bauen wird, weil es ist die Frage, wie lange man gegen einen Weltmarkt, der eben weiterhin Billigstahl auf konventionelle Weise anbietet, gegen ansubventionieren kann. Das ist das Problem.
Ja, ich glaube, das ist auch generell das Problem, die Globalisierung. Also da wirst du, glaube ich, ja nicht so einfach auf den grünen Zweig kommen, sondern da musst du wahrscheinlich schon gucken, in welche Sparte gehe ich dann, wo dann vielleicht auch so hochwertigere und höherpreisige Produkte dann auch genutzt werden können.
Und wie gesagt, dieser grüne Wasserstoff ist ein wichtiges Projekt, aber zunächst mal geht es hier auch um andere Sachen. Es geht darum, dass die Produktionsanlagen, die im Chemiepark Marl laufen, heute zum Teil Produkte herstellen, die auf dem Weltmarkt günstiger einzukaufen sind. Mhm. Das heißt, durch die hohen Energiepreise, auch durch hohe Strompreise in Deutschland, ist der Chemiepark offenbar nicht in der Lage, wirklich konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt zu produzieren. Zumindest ist es schwieriger geworden. Ja? Ich meine, der Chemiepark steht ja da, 10.000 Menschen haben hier Arbeit und das soll auch so bleiben. Aber es ist wirklich ein unheimlich schwieriger Prozess, sich da jetzt zukunftsfähig zu machen, weil andere Standorte in Europa, in der Welt, ganz einfach ganz andere Vorteile haben, die der Chemiepark nicht mehr hat. Ne? Mhm. Ursprünglich war es ja mal eine ganz einfache Rechnung. Chemie geht dahin, wo die Energie herkommt. Wo Kohle ist, ist auch Chemie.
Ja.
Von daher war das Ende der 30er Jahre hier in Marl ein idealer Standort. Eisenbahn gab es noch dazu, die Zeche ja sowieso, ein Kanal gab es auch. Ja, heute stellt sich alles ganz anders dar. Die Energiequelle, die Kohle ist versiegt, ne? Die billige Ersatzenergie aus Russland kommt nicht mehr, das Gas. Es wird schwierig. Und das sind die Herausforderungen, denen sich der Chemiepark jetzt stellt.
Zumal muss man ja sagen, dass der Chemiepark, also Evonik ist ja auch weltweit schon aufgestellt. Die sind ja in den USA auch mit Produktionsstätten vertreten, in Asien auch. Also das ist ja wirklich ein Weltkonzern, der nicht nur in Marl hier agiert. Ne?
Ja, vor allen Dingen der in Marl auch ein Stück weit auf dem Rückzug. Noch so lange Zeit war ja Evonik sozusagen das tragende Unternehmen im Chemiepark. Und das wird eigentlich immer weniger. Da werden ja auch Produktionsanlagen abgegeben an andere Investoren. Evonik ist jetzt auch so weit, dass wohl schon feststeht, dass auch sozusagen Evonik nicht mehr Betreiber des Chemieparks sein will. Das heißt, diese ganze Logistik und Energiebereitstellung für den Chemiepark will Evonik mittelfristig abgeben, weil Evonik sagt, das ist nicht unser Kerngeschäft. Wir machen Chemie, aber wir machen keine Energie oder wir unterhalten keine Werksfeuerwehr, so um das mal drastisch zu formulieren. Ne? Also es ist klar, das wird alles weiter gebraucht. Natürlich wird weiter eine Werksfeuerwehr gebraucht, ein Werkschutz. Natürlich muss weiter Energie hergestellt werden. Das heißt, die Logistik, die Menschen, die da sind, die werden weiter gebraucht. Aber Arbeitgeber wird in 2 Jahren möglicherweise eben nicht mehr Evonik sein. Das heißt, diese Klammer, die diesen Chemiepark so über Jahrzehnte zusammengehalten hat, die fällt dann erstmal weg.
Also ist diese, ich sag mal, Kleinteiligkeit, die sich in den letzten 20, 30 Jahren da gebildet hat, die wird dann noch extremer werden. Ne?
Die wird noch extremer werden. Ne? Früher war das ja einfach mal ein Laden. Das waren die chemischen Werke, CWH, ein Laden, ein Chef. Und das hat sich natürlich total verändert. Ne? Und was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Und die GmbHs, das sind quasi alles Einzelkämpfer. Und die müssen jetzt aber trotzdem sehen, wie man gemeinsam diesen Chemiepark nach vorne bringt. Und wie gesagt, da sind wir ein Stück weit wieder beim grünen Wasserstoff. Weil wenn ich diese Technik habe und ich kann innerhalb des Parks das anbieten, den Rohstoff und vielleicht später in einem zweiten Schritt auch mal die Energiequelle, weil irgendwann, das ist der Traum, hat man so viel grünen Wasserstoff, dass man damit auch die Kraftwerke betreiben kann, die den Prozessdampf herstellen im Chemiepark. Mhm. Also das, was wirklich die Energiequelle ist für die ganzen Produktionsanlagen. Ne? Wenn man das hat, dann wird man natürlich als Standort wieder total attraktiv und zieht neue Unternehmen an, die auch neue Arbeitsplätze mitbringen. Es gibt im Werk noch einige freie Plätze. die sind jetzt erstmal für den grünen Wasserstoff reserviert. Und man muss wirklich den Daumen drücken, dass das jetzt alles umgesetzt werden kann, dass der politische Rückhalt da ist. Das ist das, wofür jetzt zum Beispiel Paul Olbrich wirbt. Das ist der neue Vorstandsvorsitzende der ChemSight-Initiative, der sagt, das Wichtigste, was die chemische Industrie braucht, in diesem Chemieverbund, zu dem der Standort mal gehört, aber auch der Chemiepark selbst, ist politische Verlässlichkeit auf viele Jahre, klare Rahmenbedingungen, die sich nicht alle Dreivierteljahr ändern. Also ein Strompreis, der berechenbar ist, der niedrig ist, ja, ich sag mal, keine Ahnung, steuerliche Bewertung von Unternehmen, Rahmenbedingungen einfach schaffen, wo ein chemisches Unternehmen gut auf Jahre hinaus planen kann. Weil wer hier investiert, muss auf Jahre hinaus planen, weil Chemie ist teuer in der Investition und braucht viele Jahre, um sich zu rentieren. Das ist das.
Das ist ja so ein Beispiel in deinem Text, ich glaube 20 Jahre mindestens, bevor sich das rechnet, in irgendeiner Art und Weise. Ne?
Genau, und diese Verlässlichkeit, das ist eigentlich das A und O für die Zukunft des Chemieparks. Darauf hofft man jetzt auch. Man setzt auf die neue Regierung, die allerdings bisher hauptsächlich Außenpolitik machen musste und sich leider um die Wirtschaft noch gar nicht so kümmern konnte.
Sehr gefährlich sind dann auch Leute wie Donald Trump, die mal einfach so irgendwelche Zölle erfinden oder so. Das sind so für solche Firmen auch so Unabwägbarkeiten, die nicht brauchen. Ne? Also wie du schon gesagt hast, es muss sicher sein, es muss planbar sein. Also Wirtschaft ist sehr empfindlich.
Ja. Ja, zumal glaube ich auch dieses ganz, auch mit unserer vorherigen Regierung, das war ja auch teilweise so ein Hin und Her und dann werden Sachen jetzt wieder doch zurückgenommen oder dann doch nicht und dann Habeck hat ja auch teilweise, ich sag mal, mit der Keule manche Sachen durchgesetzt, die über Jahre verpennt worden sind einfach, ne? Deshalb hat er letzten Endes dann ja den ganzen Ärger am Hals gehabt letzten Endes, aber das sind ja Versäumnisse der letzten 20, 30 Jahre, die da jetzt wieder aufgeholt werden müssen. Das sind natürlich keine guten Bedingungen, weder als Investor sieht man das so, noch als Produzent dann, denke ich mal hier. Ja, also hat der Chemiepark es nicht ganz selbst in der Hand, ne? Also muss auf die Politik vertrauen.
Auf jeden Fall und es ist ja für alle wichtig, also nicht nur für die Menschen, die im Chemiepark arbeiten. Die ganze Stadt Mahl hängt am Chemiepark. Ja. Die Gewerbesteuer, die aus dem Chemiepark kommt, ist das sozusagen die wichtigste Einnahmequelle mit Abstand für den Mahler Haushalt. Das heißt, wenn diese Stadt hier weiter funktionieren soll, wenn es den Menschen gut gehen soll, wenn die Straßen in Ordnung sein sollen, wenn die Schulen gut sein sollen und die Kitas, dann brauchen wir einen Chemiepark, der wirtschaftlich erfolgreich ist, der wieder die Gewerbesteuern zahlt, die er mal gezahlt hat und die er im Augenblick eben nicht zahlt. Und das spürt erst die Stadtkasse und am Ende spüren das alle Bewohner bei uns. Also das ist, wir sitzen da alle in einem Boot.
Ja, aber bei aller Negativität, jetzt auf der Kippe steht das noch nicht, ne? Also so
Nein,
schlimm ist es
nicht.
Ne?
Vor allen Dingen, man muss allerdings sehen, es gibt noch ein weiteres großes Problem. Also einerseits reden wir über Energie, die immer teurer wird. Auf der anderen Seite, dieser Chemiepark braucht dringend Rohstoffe aus der Raffinerie in Scholven. Das heißt, Mahl ist ja Teil eines Verbundes und Scholven, diese Raffinerie, ist das Herz dieses Verbundes. Und aktuell braucht der Chemiepark dringend die Stoffe, die aus Scholven kommen und die in Verbindung mit der Produktion von Diesel und Benzin anfallen. Jetzt ist es aber so, dass ja politisch gewollt ist, dass in Scholven in 10 oder 15 Jahren gar kein Diesel und Benzin mehr hergestellt wird, weil die ganze Gesellschaft und wohl auch nicht ganz zu Unrecht unter Klimabedingungen setzt ja auf Elektromobilität. Das heißt, in 10 Jahren, 15 Jahren will gar keiner mehr Diesel und Benzin haben. Und dann wird es nochmal richtig schwierig für den Chemiepark, weil das ist die Rohstoffquelle für die chemische Produktion schlechthin. Wenn die wegfällt, dafür gibt es im Augenblick keinen Ersatz. Das ist ein existenzielles Problem für den Chemiepark und da wird man alle Kraft und auch alle Forschungskraft, denke ich mal, aufwenden müssen, um da Ersatz zu finden. Weil wenn dieser Verbund auseinanderbricht, dann wird es auch für Mahl schwierig.
Ist es denen dann auch nicht mehr gestattet, das zu nutzen? Oder wäre es einfach nur eine Frage, man muss es irgendwo herkriegen?
Nein, man muss es irgendwo herkriegen. Die Frage ist nur, was kostet das dann?
Ja, ja, das ist dann halt für einen deutlich kleineren Markt wird es dann produziert, dementsprechend teurer wird es. Ne?
So ist es. Und aktuell kommen diese Rohstoffe, das sind ja hunderttausende Tonnen im Jahr, die nach Mahl kommen über Pipelines. Das ist ja der große Vorteil des Standorts Mahl. Mahl ist im Zentrum eines Pipeline-Netzes. Das bezieht sich auf Rohstoffe, die aus Scholven kommen und von Mahl dann in anderen Produktformen weitergeleitet werden. Das bezieht sich auf Gas, künftig eben auch auf grünen Wasserstoff. Das heißt, da ist mal genau in der Mitte und die Schaltstelle auch ein riesen Standortvorteil eigentlich, den man nur nutzen muss. Nur wie gesagt, es muss gelingen, langfristig Alternativen zu den Produkten zu finden, die aus Scholven kommen, weil eines Tages wird es so sein, dass diese Quelle versiegt. Nicht umsonst hat ja die Meldung für Aussehen gesorgt, dass BP diese Raffinerie verkaufen will. Das heißt, dieser Weltmarktgigant trennt sich von dem Raffineriegeschäft. Und das ist natürlich ein Zeichen, das man ernst nehmen sollte.
Ja, da ist die Industrien sind da häufig schon weiter als die Politik. Es wird dann noch über, über Verkehrswende und all die Dinge gesprochen, ja, während die Industrie schon voranschreitet und sagt, nee, wir bereiten uns das schon mal vor auf die nächsten 20, 30 Jahre. Mit sowas zum Beispiel. Aber unterm Strich kann man sagen, es ist zwar, sie müssen was tun, aber es ist jetzt noch nicht der Untergang des
Chemieparks. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Leute, die in Verantwortung stehen, da Lösungen finden werden. Ich glaube schon. Also auch, ich sag mal so, Industrie- und Forschergeist, wenn sich das hier in Deutschland verbindet, da kann viel Neues entstehen und ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass der Chemiepark auch Chemiepark bleibt und auch für mal weiterhin die entscheidende Rolle spielen wird.
Dafür ist auch zuletzt eine ganze Menge investiert worden, in neue Kraftwerke zum Beispiel. Das waren da Milliarden, genau. Also ist ja wirklich viel Geld geflossen.
Ja,
ne? Also.
Ja. Ja, warten wir es ab. Wir werden sicherlich noch öfters darüber reden. Aber jetzt fürs Erste ist das schon mal ein ganz guter Überblick. Also es ist noch nicht so schlimm, wie es manche vielleicht erahnt haben bei so mancher Überschrift aus den letzten Tagen. Aber es ist halt auch
ist nicht. Klar, das Stichwort heißt Krise, aber kommt, ja, ne? Krise bedeutet vom Wortursprung her eigentlich Wendepunkt. Das heißt, es muss nicht nur negativ besetzt sein, es kann auch sozusagen der Beginn von etwas Neuem sein.
Wieder was dazugelernt. Und jetzt lernen wir ganz kurz mal, was wir so im Angebot noch haben. So, wie immer nämlich ganz kurz unser Werbeblock nach dem ersten Thema. Der Hinweis darüber, worüber wir gerade gesprochen haben und alle anderen Themen, die findet ihr natürlich bei uns auf der Internetseite. marla-zeitung.de ist die Adresse. Die MZ Plus App gibt es für iOS und Android. Und da findet ihr dann, wie gesagt, nicht nur das, ihr findet auch andere Podcasts, ihr findet Livestreams, Videos, alles, was irgendwie interessant ist hier aus der Region und darüber hinaus. In den Shownotes findet ihr dazu noch ein Angebot nach wie vor. 4 Wochen zum Testen für 1 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Was sich auch lohnt, wenn ihr zwischen 13 und 17 Jahren alt seid oder vielleicht Kinder in dem Alter habt, unsere Taschengeldjäger-Aktion, die geht noch weiter. Wir suchen nämlich Leute, die uns unterstützen beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen und zwar in Marl und Herten und da gibt es unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, alle Informationen dazu und dann könnt ihr euch direkt bewerben, wenn ihr mögt. Bewerben könnt ihr euch auch, wenn ihr wollt, als Telesales Manager, unser Werbemarkt, frühe Anzeigenabteilung, die suchen hier für unseren Standort in Marl noch neue Kollegen, die sie unterstützen. Das Ganze unter dem Motto Explore Your Sales Talent und passend dazu die Adresse, unter der es alles, alle Infos dazu gibt, ist exploreyourtalents.de/jobs. Da gibt es auch direkt ein Bewerbungsformular, falls ihr dann Interesse habt. Und ja, vielleicht können wir euch dann bald als Kollegin oder Kollege hier im Haus begrüßen. Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, gerade schon gesagt, weniger Lärm. Die A52, die bekommt jetzt eine neue Lärmschutzwand. Patrick, du warst da vor Ort. Erstmal dein Eindruck, du warst ja in der brütenden Hitze, in der prallen Sonne da und hast die Bauarbeiter begleitet. Was passiert da so im Groben?
Ja, also zu den tollen Sachen in unserem Beruf gehört, dass wir uns Sachen angucken können, darüber berichten können, wo nicht jeder so hinkommt. Und wer ist schon mal über eine Autobahnbaustelle gelaufen, die im Betrieb ist, während die Autos da vorbeidonnern? Es war wirklich ein interessanter Termin, war relativ warm und die haben uns auch erklärt, dass der Asphalt, der strahlt da die Hitze noch zurück, also es ist wärmer als das Thermometer vielleicht anzeigt. Deswegen kann man auch verstehen, dass viele Bauarbeiter eben oben ohne da rumlaufen, auch sehr braun gebrannt rumlaufen im Sommer. Also ist schon eine harte Arbeit, die da machen und es war sehr interessant. Wir waren also an der A52 in der Höhe der Waldsiedlung, wo gerade Lärmschutzwand installiert wird. Hintergrund ist, dass die Marie-Therese Ninzilla eine Anwohnerin ist, die hat im Jahr 2016 schon angefangen, da Unterschriften zu sammeln, weil sie eben da wohnt und ziemlich genervt ist von dem Lärm. Und wenn man auf der Autobahn steht, ohne Ohrschutz, dann weiß man auch warum. Also das ist wirklich, wirklich laut und da ist ja teilweise ist da schon Lärmschutz, steht da, aber an der Stelle eben nicht. Und das wird jetzt auf eine Strecke von 1,2 Kilometern installiert. Hat jetzt lange gedauert, von 2016 bis heute, weil unter anderem Straßen NRW zur Autobahn GmbH des Bundes wurde, weil wir eine EM hatten, da gab es ein paar Spiele in Gelsenkirchen, der wurde dann auch unterbrochen, weil man keine Baustellen haben wollte, wegen des Staus, der entstehen konnte und so weiter. Aber jetzt ist es soweit, die haben im letzten Jahr im Herbst haben sie die Baustelle eingerichtet, wie viele von euch gesehen haben. Der Verkehrsfluss ist allerdings davon kaum betroffen. Also man kann nach Haltern sogar mit Tempo 100 fahren, weil das relativ breit ist. Und auf der anderen Seite kann man mit Tempo 80 fahren, wenn man da vom Bossendorfer Damm kommt. Da ist auch selten Stau, selten Behinderung, da gibt es eigentlich kaum Beschwerden. Da haben die auch gesagt, da haben wenig Leute angerufen, die kommen da ganz gut voran. Trotzdem dauert es knapp ein Jahr. Also die haben gesagt, bis zum Herbst wird es noch dauern, bis das alles fertig ist. Und wir konnten uns eben angucken, wie das gemacht wird. Ne? Also die haben zunächst Pfeiler in den Boden eingelassen, 6 Meter tief, die dann richtig halten. Und dann wird jetzt so quasi wie Tetris, werden die Lamellen da oben so reingesetzt. Ne? Das wird dann so 6 bis 8 Meter hoch. Und das sind so beidseitig lärmschluckende Aluminiumelemente. Da ist eine Matte drin, wie man sie so kennt, wie man die auch von Tonstudios vielleicht kennt. Die ist da eingebaut und die schluckt den Schall wirklich weg, bis das ruhig ist. Ne? Das funktioniert allerdings nur, wenn die Dinger frei sind. Also wenn da Efeu hochwächst im Laufe der Zeit, muss das freigeschnitten werden. Also wird auch alle 3 Jahre wird eine kleine Kontrolle gemacht, alle 6 Jahre eine große Kontrolle. Da gehen Experten die ganze Strecke abgucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann funktioniert das. Also dann werden die dB-Werte gesenkt. Wie viel das jetzt sein wird, konnten die noch nicht sagen. Muss man dann vielleicht mal nachmessen. Aber ansonsten sind die guter Dinge, dass die im Herbst fertig sind.
Oh ja, das klingt dann ja schon mal nach einer Aussicht, die man da hat. Ich hatte auch nochmal nachgeguckt, sind glaube ich 37.000 Fahrzeuge, die da jeden Tag drüber brettern, das ist schon nicht ohne. Und wenn man dann noch bedenkt, dass auf dem Teilstück der Asphalt ja eine lange Zeit auch nicht so ganz vorschriftsmäßig oder wie gedacht zumindest war, da ist ja noch mehr Lärm entstanden. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, Marie-Therese Nienzilla, die hat Unterschriften dafür gesammelt, über 1.000 Leute haben unterschrieben. Ja. Das war alles nicht so wirklich einfach, den Bund dazu zu bewegen, das zu machen. Ne?
Ja, irgendwann ging es nach Berlin und hat sie irgendwann Erfolg gehabt und dann konnte die Sache auch langsam so eingestielt werden. Aber man sieht mal wieder, also die Mühlen der Bürokratie in Deutschland arbeiten schon sehr langsam. Also 2016 angefangen, da sind nächstes Jahr 10 Jahre für eine 1,2 Kilometer lange Strecke. Also das ist ja eigentlich für so eine Autobahn gehen wir auch nichts. Die haben wesentlich größere Projekte, also die riesen Brücken, die da saniert werden, haben die auch selber gesagt, das ist eigentlich eine relativ kleine Baustelle. Ne? Aber trotzdem dauert es 10 Jahre, bis sowas da fertig wird. Ne?
Ja, man darf die deutsche Bürokratie nicht unterschätzen.
Ja. Noch zu den Kosten vielleicht, also die haben 10,5 Millionen Euro dafür veranschlagt, ist natürlich auch kein Pappenstiel für sowas, aber auf lange Frist natürlich sinnvoll und ist auch langfristig geplant, also die sagen, 25 Jahre hält es aber schon, ne? bei entsprechender Pflege, wenn man alle paar Jahre mal guckt und dann ist das schon gut.
Ja, vor allem, wenn es so modular aufgebaut ist, dann kann man es ja relativ einfach reparieren. Gehe ich zumindest mal von aus jetzt erstmal.
Ja, also wenn ein Unfall passieren sollte, da kracht einer rein, man kann an der Stelle die Sachen rausnehmen und reparieren. Ne? Und dazu kommen natürlich noch so Fluchttüren, die eingebaut werden müssen. Also ist doch umfangreicher, als man denkt. Ne? Aber die kommen gut voran, sagen sie. Wetter passt im Moment auch. Und Autofahrer, man sieht es ja auch aktuell. Also man sieht, also wenn man mal ein paar Tage da nicht lang gefahren ist und wieder lang fährt, man sieht, dass die ein paar Meter weitergekommen sind. Ne? Mhm. Wie gesagt, bis zum Herbst wollen die Richtung halt dann fertig sein.
Ja, umso besser für die Anwohner. Andere werden sich wahrscheinlich denken, warum nicht bei uns auch? Gibt's sicherlich, sagt ihr da draußen, sagt uns mal, wo könnte man noch in Sachen Lärm nachbessern, gerade rund um die Autobahnen, die es hier in der Stadt gibt?
Mal ist ja ganz gut versorgt. Es gab ja vor Jahren auch diese Lärmschutzerneuerung in Lenkerbeck. Das hat auch eine Zeit gedauert, bis es anfing. Dann hat es eine Zeit gedauert, bis sie es fertiggestellt haben. Das heißt, es war lange Zeit, war es da offen in Lenkerbeck. Und das war richtig, richtig laut und eine richtig böse Zeit für die Anwohner da. Also so eine Lärmschutzwand, die macht echt Sinn. Hat man da wirklich mal gesehen. Wenn die Wand weg ist, das ist wirklich schwer erträglich für die Leute, die da wohnen.
Und man darf nicht vergessen, es ist ja nicht nur irgendwie, ich kann kein Mittagsschläfchen machen, sondern das kann richtig krank machen, Lärm. Ne? Das ist ja nicht nur einmal nachgewiesen worden und bei den Dezibelzahlen, die da so herrschen, das geht schnell. Also ich glaube, wenn du da zu lange wohnst und zu lange nichts gegen den Lärm gemacht wird, das wird sich auswirken.
Ja, und ganz interessant ist für Hausbesitzer, Wenn man in der Nähe von so einer Autobahn wohnt, wo auch so eine Lärmschutzwand ist, dann kann man auch versuchen, bei der Autobahn GmbH Mittel zu bekommen, zum Beispiel für eine Verglasung mit besserem Schallschutz.
Stimmt,
da
gibt es
tatsächlich Beihilfen. Ne? Mhm. Also wenn man da betroffen ist und es ist immer noch laut, kann man sich melden und bekommt eventuell Geld dann, ich sag mal, für die Dreifachverglasung, wenn man vorher nur zweifach hatte.
Ja, vielleicht dauert das dann auch nicht 9 Jahre lang.
Nee, das soll tatsächlich relativ schnell gehen. Die Deutsche Bahn macht das auch. Also wenn ihr an der Bahnlinie wohnt, dann kann man auch einen Antrag dazu stellen und sein Haus besser isolieren lassen auf Kosten der Deutschen Bahn. Und ja, wenn die Autobahn GmbH das auch macht, ist so wunderbar. Ja. Also ist dann zumindest mal eine Lösung. Bringt natürlich nichts für die Leute, die gerne auch mal im Garten sitzen im Sommer oder so. Aber zumindest ist man dann nicht dauerbeschallt. Das ist ja auch schon mal etwas. Aber so prinzipiell ist so eine Lärmschutzwand natürlich die bessere Lösung.
Ja.
Weil dann muss man als Hausbesitzer nicht auch noch, selbst wenn man es nicht selber bezahlt, aber der Aufwand ist ja trotzdem da. Wir gucken jetzt nochmal in eine andere Ecke von Mal, und zwar in den Norden. Da tut sich etwas, und wir sprechen jetzt nicht von Thalia, die kommen nächste Woche wieder dran. Wir sprechen von dem Haus Baumeister. Das altbekannt, stand einige Jahre leer, dann war da ein Fastfood-Service, so ein Lieferservice drin, und jetzt vor einiger Zeit hat Akin Ayan das Ganze übernommen, ein Investor, und der baut das jetzt richtig schön aus. Wir haben ja schon mal berichtet, er will einen großen Biergarten da anlegen, 120 Gäste sollen da reinpassen, im Haus sollen an die 100 Gäste Platz haben, es soll eine Grillstation geben, jetzt hat er noch gesagt, ein Weinfest alle 2 Monate, er hat sogar schon Öffnungszeiten jetzt, obwohl noch gar nicht fertig renoviert worden ist. Patrick, du warst vor Ort und hast dich mit ihm nochmal unterhalten. Wie sieht es da im Moment aus?
Ja, eigentlich ähnlich wie im März, aber er sagt trotzdem, also im März waren wir zum ersten Mal da, kann man sich auch noch das Video angucken auf malerzeitung.de, und er hat uns jetzt nochmal eingeladen, um zu gucken. Also sieht eigentlich ähnlich aus. Also für mich als Laien würde ich sagen, immer noch sehr viel Baustelle. Er als erfahrener Monteur, der viel auf Montage war, sieht das natürlich anders und sagt, das Grobe ist alles schon erledigt. Das wäre jetzt nicht mehr so viel, ne? Also wird jetzt relativ schnell gehen. Er plant mit der Eröffnung so August, September, ne, wenn alles so klappt. Und also der Biergarten, wie schon gesagt, den will er richtig schön machen. Er hat viel vor, auch mit Hinblick auf Geht Ruhe nebenan, auf Thalia, ist vielleicht dann auch irgendwann mal ein Zulauf an Arbeitern, die da Mittagstisch essen wollen oder die da abends im Biergarten sitzen wollen. Da verspricht er sich ziemlich viel. Dementsprechend baut er auch den Biergarten aus, also in Barbecue-Ecke, eine Kinderecke mit Rutsche und Karussell will er da aufbauen, sowas, also Sandkasten und so weiter. Die Eltern sollen direkt gegenüber sitzen. Also er hat da viel vor, er pflanzt da gerade viel, aber innen ist es noch Baustelle. Also für mich als Laien muss ich sagen, da liegen noch Platten rum, da liegt noch Holz rum, Lamellen, die da, Paneele, die an die Wand müssen und so weiter. Die alte Theke ist drin geblieben, die kennen ja vielleicht viele noch von früher. Und wird also für viele auch Wiedererkennungswert geben, ne? Also was er da so vorhat. Er hat auch schon so eine Garnitur hingestellt, also einen Tisch, und so wie in so einem American Diner eigentlich. 2 Bänke mit einem Tisch dazwischen. Da wird er dann so eine Reihe machen. Und zum Angebot, es soll viel deutsche Küche auf der Speisekarte stehen, aber auch Burger oder eben Barbecue-Sachen. Er will draußen mal einen Ochsen drehen lassen oder Hähnchen oder so Sachen. Ein Spanferkel ist angedacht. Und interessant ist, also eine Personale, die letzte Mal noch nicht entschieden war, ist jetzt er hat jetzt einen Koch gefunden. Ne? Und den Namen muss ich mal vorlesen. Der heißt Chagatay Yücel Bozkurt. Der kommt aus der Türkei, hat auch italienische Vorfahren und der kann eigentlich eine ganze Menge. Ach, er hat mir da Bilder gezeigt, was der alles so drauf hat. Also wenn man im Urlaub war, irgendwo in so einer Clubanlage am Mittelmeer, was da so gezaubert wird, irgendwie Schwäne aus Melonen oder so, solche Sachen kann der, glaube ich, auch. Und da kann man sich eigentlich auf eine gute Speisekarte freuen, glaube ich.
Ja, klingt auf jeden Fall schon mal lecker. Und Akin Ayan hat ja sogar schon die ersten Preise genannt, ne? 13, 14 Euro für ein Essen, das hat er so als eine Marke mal rausgehauen jetzt. Mhm. Also ich kann mir da, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, als wir das Thema hatten, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das ist gerade für die Leute, die bei Thalia arbeiten, aber auch so generell im Umkreis, dass das eine interessante Alternative ist zur eigenen Mensa oder zum Butterbrot, was man sich mitnimmt.
Ja, und auch so als Ausflugsziel. Also das liegt ja sehr gut gelegen. Also wer mit dem Fahrrad langfährt, die Radwege sind ja schon neue Richtungen gemacht, also da kann man gut langfahren. Wer nach Sickingmühle fährt, nach Hamm oder nach Haltern auch oder eben umgekehrt, da ist das ein lohnendes Ziel. Und das Haus Baumeister ist ja nicht ganz unbekannt dem Mal. Also war ja wirklich jahrzehntelang eine gute Adresse. Ist allerdings jetzt auch Jahrzehnte her, dass das war. Also stand ja lange leer, und hast ja vorhin gesagt, also war mal so ein Pizza-Service war da mal drin. Ansonsten stand das Ding leer, und so sah es auch aus. Ne? Also schon relativ heruntergekommen. Er hat da viel gemacht. Und ja, warten wir ab. August, September soll es soweit sein. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Ja, wunderbar. Und wir sind dann auch vor Ort, gehe ich mal ganz stark davon aus.
Ja, gucken wir uns nochmal an, klar.
Wo wir auch vor Ort sind, das ist eine Veranstaltung am kommenden Sonntag. Und damit sind wir bei unseren Veranstaltungstipps schon. Und zwar die American Car Show findet statt auf dem Flugplatz Lohmühle. Jetzt Sonntag am 22. Juni von 10 bis 17 Uhr. Es werden bis zu 3000 Besucher erwartet. Vielleicht werden es sogar noch mehr bei dem Wetter. Sonntag soll es ja richtig schön heiß nochmal werden. Und was euch da erwartet, ist unter anderem um 11 Uhr ein Viertelmeilen-Fun-Race mit 70 Fahrzeugen. Dann gibt es um Viertel nach eins ein Show-Race der PS-Monster. Da gibt's, da starten eine Corvette C6Z06 Red Devil. Ich hoffe, das war jetzt korrekt. Mit 700 PS und ein Dodge Challenger Helifant mit 1200 PS. Also, da ist ordentlich was unter der Haube. Wird interessant werden. 14:30, da kommt noch Julian Rehberg. Das ist Deutschlands einziger Profi-NASCAR-Fahrer. Wird sicherlich auch interessant. Titus Dittmann ist auch dabei. Bekannter Skateboarder aus Münster. Die Läden kennt man vielleicht auch unter anderem aus Recklinghausen. Der ist mit seiner Dodge Viper dabei. Der macht aber auch was für seine Charity, mit der er Kinder unterstützt. Und zusätzlich gibt es dann auch Transformer, Walking Act, ein Decibel Contest, eine Händlermeile, Neuwagen aus den USA, eine Ausstellung der Autonagelgruppe, Grills und Burgers und alles, was man so braucht. Gibt einen Eintrittspreis auch, weil es ist halt viel und großes Gelände. 20 Euro im Vorverkauf. Am besten einmal kurz über Google raussuchen oder bei uns auf die Website gehen und darüber sich reinklicken und dann kommt ihr in den Vorverkauf und könnt euch vielleicht noch was sichern. Des Weiteren haben wir noch ein bisschen Musik und zwar im Westfalenkrug. Am Samstag ab 19.30 Uhr spielt Blues Generation N. Die spielen The Doors, Chuck Berry, Eric Clapton, Bob Marley. Also eine schöne bunte Mischung an schönen Oldies. Wie gesagt, ab 19.30 Uhr Eintritt ist 3 Euro. Und wir haben für ja heute, wenn ihr das hört, am Donnerstag noch den Brötchenservice. Also wenn ihr wissen wollt, wo ihr am Feiertag eine offene Bäckerei findet, dann guckt mal bei uns auf die Website. Ja, und damit wären wir jetzt schon durch.
Ein Hinweis noch zu der American Car Show. Also ja. Wer mit einem US-Car kommt, kann für 20 Euro auch auf dem Gelände parken. Das müssen jetzt keine alten Chevys aus den 50er Jahren sein. Es kann auch eine neue Corvette sein. Das geht auch. Hauptsache ein US-Car, dann darf man auch aufs Gelände für 20 Euro.
Ja, guck. Ford zählt aber nicht, ne?
Doch.
Doch? Doch,
ja, ja.
Aber nicht aus Köln.
Mustang oder so. Oder
muss ein Produktionsnachweis dann irgendwie noch liefern oder so. Aber ist auch ein interessantes Konzept.
Ja, Fiesta jetzt vielleicht nicht, aber so, aber Mustang geht, glaube
okay.
ich.
Alles klar. Ja, das war's auch schon. Wir wünschen euch ein wunderschönes, vielleicht sogar langes Wochenende, wenn ihr Glück hattet mit dem Brückentag. Und ja, wie gesagt, das Wetter soll herrlich werden. Und wenn ihr dann doch mal Langeweile habt, guckt bei uns einfach mal vorbei auf marla-zeitung.de oder in der MZ Plus App. Da halten wir euch natürlich auch über den Feiertag und übers lange Wochenende auf dem Laufenden. Und ja, danke Patrick, danke Thomas.
Gerne.
Sehr gerne. Und danke euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Tschüss.
Cheerio. Tschüss.